zur Sendereihe Spiritualität begrüßt Sie ganz herzlich Diakon Michael Wielert. Heute haben wir das Thema Wachsen mit der eigenen Berufung. Es ist der erste Teil in einer mehrteiligen Sendung zu diesem Thema. Ich darf ganz herzlich als Referenten begrüßen Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuit, Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt. Ein herzliches Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Die eigene Berufung, das ist etwas Besonderes, sie zu finden, ihr nachzugehen, in ihr zu wachsen. Da hören wir heute von Ihnen mehr darüber. Ich freue mich auf den Vortrag, Pater Schneider. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich habe dieses Thema gewählt angesichts der Fastenzeit, die ja immer eine Besinnung auf das ist, was wir in der Taufe geschenkt bekommen haben und was wir immer wieder neu auch zu bedenken und zu vertiefen haben. Das große Geschenk unseres Lebens ist die Taufe. Aber was können wir mit diesem Taufgeschenk für unser Leben weiter gewinnen? Ich habe es genannt unter dem Titel Wachsen mit der eigenen Berufung. Der Titel unserer Sendung besagt ein Doppeltes, nämlich zum einen, dass wir selber mit unserer Berufung wachsen können. Und zum Zweiten, dass unsere Berufung selbst wachsen kann. Beides gehört also zusammen in diesem Titel, Wachsen mit der eigenen Berufung, dass nämlich unsere Berufung zu wachsen hat, aber eben, dass wir auch selber mit unserer Berufung und in unserem Leben zu wachsen vermögen. Diese beiden Gesichtspunkte werden in zwei Beiträgen auszuführen sein. Zunächst ein erster Punkt, der Ursprung, das Geschenk der Taufe. Die Überlegung, wie der Glaube den konkreten Lebensweg des Menschen bestimmt bzw. prägt und wie wir gemäß unserer Berufung als Christen wachsen können, hat am Beginn dieses Weges anzusetzen, nämlich bei der Taufe. Wachsen in der eigenen Berufung bedeutet also Wachsen aus dem Geschenk der Taufe. Ursprünglich lautet das Bekenntnis bei der Taufe: Ich glaube an den Heiligen Geist in der Heiligen Kirche. An Pfingsten empfing die Kirche ihr Gesetz, nämlich das Gesetz ihres Glaubens. Dabei brachte die frühe Kirche den Pfingsttag mit der Verkündigung der 10 Gebote auf dem Berge Sinai in Verbindung. In der Offenbarung, der sogenannten Theophanie des Heiligen Geistes, unter Sturmes, Brausen und Feuer, erhielt das Gesetz, das Mose mit seinem Volk am Sinai empfangen durfte, seine letzte unüberbietbare und authentische Auslegung. Denn Gottes Gesetz ist nun in das Innere des Menschen eingepflanzt. Paulus führt dies mit folgenden Worten aus: Ihr selber seid ein Brief Christi, geschrieben durch unsere Mühen, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern auf Tafeln aus Fleisch, eure Herzen. 2 Korinther 3,3. Der Heilige Geist gräbt tief in das Herz des Glaubenden sein neues und wahres Gesetz ein, so dass Jahwes Gesetz, das Israel am Sinai auf Tafeln empfangen hatte, im Wehen des Heiligen Geistes eine derartige Verinnerlichung erfährt, dass es nun kaum noch auszumachen ist, was vom Heiligen Geist und was vom Menschen stammt. Paulus deutet dies an, wenn er den Ruf Abba, Vater, den der Gläubige im Gebet spricht, letztlich als Wort des Heiligen Geistes versteht, der in das Herz des Menschen eingepflanzt ist. All dies heißt, das neue Gesetz des Glaubens ist in das Innere des menschlichen Herzens gelegt und erweist sich dort als wirkmächtig. Mit diesem Hinweis auf das Geschenk des Heiligen Geistes, das jedem, der an Christus glaubt, seit seiner Taufe zugeteilt ist, ist auch die Grundvoraussetzung dessen markiert, was als Wachsen in der Berufung zu verstehen ist. sich unter diesem Vorzeichen heute von großer Aktualität erweist. Heute ist nämlich der Einzelne in seinem Leben mit vielen Fragen konfrontiert, besonders was die eigene Lebensgestaltung im Glauben angeht. Um den Anruf der Zeit und die eigenen Fragen recht zu beantworten, bedarf der Einzelne zwar der prinzipiellen Verhaltensnormen wie Gebote, Satzungen, Regeln, doch ebenso konkreter, praktikabler Imperative, also Impulse, persönliche Aufträge und eben die Berufung. All dies wird ihn anleiten, die Charismen seines Lebens einzusetzen im Dienst an der Kirche und an der Welt. Es gibt also in der Kirche die 10 Gebote, die Weisung des Lehramtes. Aber letztlich ist all dies viel zu abstrakt, als dass ich damit schon die andere Frage beantworten kann, ob ich beispielsweise in einen Orden gehen soll oder wie ich in der Ehe meine Familie im Glauben zu erziehen habe. Es bedarf, so nennt man es in der Theologie, einer Logik der existenziellen Erkenntnis. Damit der Einzelne Gottes Willen erkennt, muss er im eigenen Leben angeleitet werden, unter der Führung des Heiligen Geistes die Treue zum inneren Gesetz seines Herzens zu bewahren und den Buchstaben einer rein oberflächlichen Gesetzesfrömmigkeit aufzubrechen. Denn christliches Leben ist mehr als nur äußere Gesetzeserfüllung. Ebenso wenig ist es rein geistig. Wohl aber Leben im Geist. Ja, ohne den Geist ist das Christentum toter Buchstabe, sogar tödlicher. Ohne den Geist ist das Christentum letztlich gleichgültig, sogar gefährlich. Etwas, das Unordnung schafft, wie Thomas von Aquin betont. Er sagt, der Buchstabe des Christentums tötet mehr als jeder andere. Er führt dies dann mit den Worten aus, das neue Gesetz der messianischen Zeiten, in denen wir leben, ist ganz wesentlich die Gabe des Heiligen Geistes. Einfach gesagt, ich kann alle 10 Gebote halten, aber wenn mein Herz weit weg davon ist, dann ist es nur äußeres Tun, aber nicht Tun im Heiligen Geist. Aber wie habe ich den Geist der 10 Gebote in meinem Alltag zu leben? Wie werde ich nicht nur äußerlich ein Christ, sondern innerlich begabt mit dem Heiligen Geist? Um dem neuen Gesetz des Glaubens gerecht zu werden, bedarf es eines quasi existenziellen Ansatzes. Existenziell meint realitätsverbunden, wirklichkeitsgerecht. Echt, wahrhaftig, realistisch, praxisbezogen, konkret, persönlich, zeitgemäß. Allein an dieser Aufzählung sehen Sie, wie entscheidend unsere Frage ist. Denn es geht wirklich um etwas, was mit der Realität übereinstimmt, was der Wirklichkeit unseres Lebens gerecht werden will, was wahrhaftig ist, nicht nur im äußeren Schein, was praxisbezogen ist, damit es sich im Handeln umsetzt, aber auch konkret, nicht nur eine oberflächliche Überzeugung, persönlich, dass ich nämlich wahrhaft ein Zeuge des Herrn bin und eben zeitgemäß. Gegenbegriffe zu existenziell wären formell, konventionell, ideell, etabliert, abstrakt, routiniert. Um die Gefahr institutioneller Überwucherung und Verhärtung und die Flucht in handgreifliche Sicherheiten einer nur äußerlichen Leistungsfrömmigkeit abzuwehren, muss der Einzelne in der Ausformung seines geistlichen Lebens den Übergang wagen vom Allgemeinen zum Einzelnen, von der Theorie zur Praxis, vom Ideal zur Wirklichkeit und schließlich von der Idee zum Konkreten. Ein Glaubensleben, das bloß in formalen und übermäßig institutionalisierten Formen verharrt, ist zwangsläufig krisenanfällig, weil es eben dazu führen kann, Gott nicht mehr Gott sein zu lassen. Man tut halt das, was man als Christ tun muss, aber man tut es nicht mit dem Herzen. Aber wo und wie werden solche Imperative hörbar, die anleiten, mit dem eigenen Leben und Glauben auf das Gebot der Stunde zu antworten? Dazu bedarf es neben der täglichen Gewissenserforschung vor allem der persönlichen Einübung in die Unterscheidung der Geister. Dazu kurz ein Wort, wir haben es schon öfters bedacht. Wer Jesus nämlich in seinem geistlichen Leben nachfolgen möchte, muss in seinem Alltagsleben immer neu seine Entscheidungen so treffen, dass in ihnen Gott unbedingt vorkommt. Meist leben wir ja so, dass wir sagen, grundsätzlich haben wir eine Entscheidung für Gott getroffen, aber letztlich wird sie nicht ausbuchstabiert in die kleinen Entschiedenheiten des Alltags. Bei einer solchen Entscheidung, in der wirklich Gott vorkommt, kann sich der Einzelne eben nicht nur auf die 10 Gebote berufen. Sie lassen einen viel zu großen Spielraum beim Gestalten des konkreten Alltags, als dass sie dem Einzelnen in seiner konkreten und persönlichen Liebesantwort auf den Herrn eine konkrete Hilfe anbieten. Ob ich in einen Orden eintreten oder in die Mission gehen soll, das kann ich an den 10 Geboten allein nicht ablesen, obgleich sich gerade mit der Antwort auf solche Frage das konkrete Lebensprojekt Berufung ergibt. Gleiches gilt für die Weisungen der Kirche. Auch sie bleiben eher zu allgemein und abstrakt und können dem Einzelnen nicht schon unmittelbar bei der Frage weiterhelfen, wie er der Liebe des Herrn konkret mehr entsprechen kann. Denn, so könnten wir sagen, je persönlicher eine Liebe ist, je mehr sie die eigene Person in diese Liebe einsetzt und hingibt, umso individueller, einmaliger, unvertretbarer wird diese Liebe. Und dies gilt es recht in dem Augenblick, wenn Gott der Liebende ist und wenn diese göttliche Liebe von uns beantwortet werden muss. Dann wird sie je einmalig sein, ähnlich wie es sich ja auch bei der Liebe in der Ehe verhält. Umso mehr Liebe, umso konkreter. Umso mehr ich Gott liebe, umso konkreter wird sich diese Liebe zu Gott in meinem Alltag zeigen wollen. Die Liebesantwort auf den Herrn ist für den Christen auf dem eigenen Glaubensweg eng verbunden mit dem Hören und dem Erkennen des Willens Gottes. Gott aber handelt normalerweise nie direkt und unmittelbar, sondern gerade durch die Ereignisse, Situationen und Fähigkeiten des Menschen hindurch. Sie alle haben für den Glaubenden Zeichencharakter und müssen daraufhin befragt werden, ob und wo sich in ihnen die Stimme Gottes hören lässt. Hierzu schreibt Alfred Delp, einer der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus: Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt es gleichsam uns entgegen. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das gilt für alles Schöne, auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. So ein Wort von Alfred Delp kurz vor seiner Hinrichtung. Was er damit sagt, ist, dass wir die Dinge unseres Alltags durchzuerleben haben bis zu dem Punkt, als unsere Erfahrungen von Gott selber herkommen, dass wir also immer wieder neu uns im Alltag fragen, was will Gott jetzt von mir, was ist sein Auftrag, oder anders gesagt, Wie kann meine Liebesantwort konkreter, einmaliger sein? Die Erkenntnis des Willens Gottes ergibt sich nun für den Glaubenden aus der Übereinstimmung zwischen Anruf und Ereignis von außen und deren Deutung von innen. Einfach gesagt, dass ich das, was ich im Leben oder in meinem Alltag erfahre, dass ich das von innen her, von meinem Herzen oder eben aus dem Glauben und aus der Heiligen Schrift beantworte. Eine solche Deutung kann man als Kontemplation verstehen, denn sie will die Dinge des Alltags zusammensehen und sammeln, um sie durchzuerleben bis zu dem Punkt, wo sie von Gott kommen. Entscheidend ist ja in unserem Leben nicht, was passiert, sondern was wir heraushören aus dem, was passiert. Insofern Gottes Wille nicht von außen bzw. rein abstrakt erkannt wird, sondern eben durch die Dinge unseres Lebens hindurch, bedeutet dies, dass der Einzelne in der Gesamtheit seiner Bestimmungen schon Ruf Gottes ist. Er bekommt nicht den Ruf Gottes, sondern er ist Ruf Gottes. Denn was er als Ruf Gottes in seinem Leben konkret erkennt, wird nicht etwas Zusätzliches zu seinem Leben sein, etwas Peripheres oder Beiläufiges. Es wird vielmehr ihn selber, wie auch sein eigenes Leben, sozusagen auf den Punkt bringen. Das heißt zum Beispiel konkret gesagt, ich entscheide mich dann nicht zu einem Priesterberuf, sondern letztlich, weil dieser Beruf zu meinem Leben passt und mein Leben sozusagen auf den Punkt bringt. Berufung ist also nicht etwas Äußerliches, das ich nur wie einen Beruf sozusagen ausübe, sondern Berufung ist etwas, was mein Leben zusammenfasst, eben, wie wir sagten, auf den Punkt bringt. So ist also Berufung nicht etwas Zusätzliches in unserem Leben, sondern das, was das Urgeheimnis unserer eigenen Existenz enthält und entfaltet. Schon deshalb wird jeder in seinem Leben mit der Frage konfrontiert sein, wie er die ihm eigene Berufung vertiefen und mit ihr wachsen kann, damit er näher zu Gott, aber ebenso auch näher zu sich selber finden wird. So sind auch gerade unsere Überlegungen heute von großer Bedeutung. Wir denken nicht nur über irgendeine Entscheidung in unserem Leben nach, sondern wir denken über unser ganzes Leben nach, ob und wie es eine Berufung sein kann, was Gott mit meinem Leben vorhat, wie ich in meinem Leben anderen dienen kann und genauso, wie ich in meinem Leben wachsen kann, zu der Größe, die Gott mir bestimmt hat. Da der Mensch aber nun sündhaft ist, behalten alle Dinge und Situationen unseres Lebens eine grundsätzliche Mehrdeutigkeit. Um zur letzten Eindeutigkeit unseres Lebens zu finden, bedarf es eines Prinzips, und das ist der Wille Gottes. Ihn erkennt, wer in allen Dingen des Lebens die Botschaft des Evangeliums zu verwirklichen sucht. Was im Studium der Heiligen Schrift als Wille Gottes erkannt wurde, muss dann auch in die Tat umgesetzt werden, eben in unablässigem Dialog mit Gott. Und diesen Dialog mit Gott, den nennt die geistliche Tradition Unterscheidung der Geister. Damit sind wir an einem weiteren wichtigen Punkt unserer Überlegungen. Denn wir sollen ja in unserem Leben nicht irgendwas tun, sondern genau das, was Gott von uns will. Was Gott von uns will, das finden wir aber in der Heiligen Schrift. Doch wenn ich die Heilige Schrift betrachte, wird dies immer auch Stimmungen, Regungen in mir auslösen. Ich werde erfahren, was mich freut, was mir vielleicht Angst macht, wo Hoffnung wächst. Ignatius von Loyola umschreibt mit dem Begriff Geister vor allem die verschiedenen Antriebe und Bestrebungen unseres Lebens, also jene Regungen von Freude, Friede, Angst oder Trauer, die im Menschen unentwegt auftreten. Diese Regungen treten dann auf, sobald er sich dem Anspruch der Heiligen Schrift aussetzt. Im Erfahren der verschiedenen Gefühle und Stimmungen soll der Einzelne im Blick auf Jesus und in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche darauf achten, welche dieser Gefühle authentisch und von Gott eingegeben sind. Die Unterscheidung der Geister ist nun identisch mit dem Aufruf zur Wachsamkeit. Im 1. Johannesbrief 4 heißt es: Seid nüchtern und wachsam, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, nämlich ob sie aus Gott sind. Um das Feingefühl für die authentischen Regungen des Herzens zu bekommen, bedarf es des Hörens auf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift. In ihr lernt der Glaubende, was Paulus seiner Gemeinde zuruft: Seid so gesinnt wie Jesus Christus. Im hinhörenden Tun betrachtet der Glaubende die Lebensweise des Herrn. Eure Liebe, so heißt es im Philipperbrief, möge mehr und mehr wachsen an Einsicht und jeglichem Feingefühl, dass ihr unterscheiden könnt, was das je Bessere ist. Ich soll also nicht nur das in meinem Leben tun, was sich nahe liegt oder zu dem ich einfach Lust habe, sondern Gott will, dass ich in meinem Leben das tue, was das für mich Bessere ist, wo ich mehr Gott mit dienen kann. Und in solchen Überlegungen erkennen Sie, welcher großer Anspruch mit einer Berufung für uns mitten im Alltag gegeben ist. Ich werde nämlich immer wieder neu fragen: Ist das, was ich gerade tue, das für mich und für die andere Bessere? Und kann ich hierin Gott mehr dienen? Im Rahmen unseres Themas ist es nun nicht möglich, ausführlich das Vorgehen in der Unterscheidung der Geister zu beschreiben, um das je Bessere im eigenen Leben zu erwählen. Aber ich möchte wenigstens 4 Unterscheidungskriterien anführen. Ein erstes Kriterium, das ist das klassische: Trost und Friede. Als Grundkriterium auf dem Weg der Unterscheidung gilt: In der Suche nach dem je Besseren soll jeder das tun und wählen, was die Früchte des Geistes mehren und auf Dauer tiefe Freude und anhaltenden Frieden empfinden lässt. Gott ist nicht der Rivale des Menschen, sondern sein Vater, das heißt derjenige, dem alles daran gelegen ist, dass Leben sich entfaltet und zu voller Blüte kommt. Das Evangelium ist eine Frohbotschaft. Leben in Fülle ist das Signum des Gottesreiches. Daher bewirkt jeder Ruf Gottes, dass der Mensch mehr er selbst wird und zu Identität und Authentizität gelangt. Um also in der Eigenberufungsgeschichte weiter voranzukommen und zu wachsen, müssen wir uns von all dem leiten lassen, bei dem wir ein gutes Gefühl haben, weil es uns zu mehr Leben in Fülle zu führen verheißt. Was jedoch nicht in einem oberflächlichen Sinn gemeint ist, sondern in der tiefsten Schicht unseres Herzens, eben als gut und stimmig empfunden wird und als solches mit der Weisung der Heiligen Schrift übereinstimmt. Und das ist ja ein ganzes Gottesbild, da ich nämlich sage: Gott wird letztlich mich dorthin berufen, wo der größere Trost und der größere Friede ist. Gott neidet mir also nicht das Leben, sondern will, dass es Leben in Fülle ist und es wächst. Ein zweites Kriterium könnten wir überschreiben mit Treue im Kleinen. Wer Christus nachfolgen will, muss die ihm geschenkte Freiheit in der konkreten Praxis des Alltags verwirklichen, indem er all das, was er vom Willen Gottes schon erkannt hat, auch in die Tat umsetzt, Tag für Tag, in unablässigem Dialog mit Gott und in ständiger Korrektur, also durch Umkehr. Er wird fragen: Herr, was willst du, dass ich tue? Die Annahme des Willens Gottes konkretisiert sich nicht so sehr in kühnen und großen Aktionen, sondern eher in den verschlungenen Linien der kleinen alltäglichen Akte der Treue zu den Mitmenschen und zur Umwelt. Berufung ist also nicht damit entschieden, dass ich beispielsweise in einen Orden gehe. Viel entscheidender ist, wie ich dann im Orden im Alltag lebe. Selbst wenn das Evangelium zu großen Entschlüssen und Unternehmungen aufruft, nimmt es den Glaubenden ebenso in die alltägliche Pflicht. Schon das Reichen eines Bechers mit Wasser ist ein Christusdienst. Matthäus 10, 42. Und wer im Kleinen treu bleibt, Lukas 16, 10, ist nicht weit vom Himmelreich. Bei der Frage nach einem Wachsen in der eigenen Berufung geht es also nicht bloß um das Geschenk der Erstberufung und der Treue zu ihr, sondern ebenso um die Treue gegenüber der eigenen Berufungsgeschichte im Kleinen, also in der Alltäglichkeit unseres Tuns und unseres Alltags. Das zweite Kriterium war also Treue im Kleinen. Ein drittes Unterscheidungskriterium könnte heißen Wachsen in der Sehnsucht. Ist eine Sehnsucht nach Gott echt, so wächst sie durch den Aufschub. So ein Wort von Gregor dem Großen. Nimmt sie aber durch den Aufschub ab, so war es kein Ruf Gottes. Wenn sich also ein bestimmter Wunsch nur für eine kurze Zeit einstellt, bei Nichterfüllung bzw. Aufschub wieder verfliegt, dann war er vermutlich nicht Gott gewollt. Jeder hat all das zu verwirklichen, was er vom Evangelium begriffen hat, und sei es auch noch so wenig, aber das hat er dann ganz zu tun. Es kann sein, dass Gottes Wille vom Einzelnen erkannt ist, doch dieser ist zutiefst beunruhigt, eigentlich müsste ich, aber ich kann nicht. Dies braucht keine gute und vertrauenswürdige Regung zu sein, denn sie birgt die Gefahr in sich, gleich die ganze Radikalität einzufordern, sodass der Einzelne vorzeitig mutlos wird, weil er eben das Ganze nicht schafft und schließlich gar nicht aufbricht. Um dieser Gefahr entgegenzutreten, ist es besser, nicht gleich das Ganze tun zu wollen, sondern einzig das, was augenblicklich schon getan werden kann. Gottes Ruf wird den Menschen immer herausfordern, aber nie überfordern. Wachsen in der eigenen Berufung erfordert also ein Wachsein in der Sehnsucht nach Gott, um ihm und seinem Willen immer mehr zu entsprechen. Selbst wer den Weg zum Priestertum oder in einen Orden gefunden hat, wird an kein Ende mit seiner Berufung kommen. Er wird sich täglich neu aufmachen, um ihr mehr entsprechen zu können. Wachsen in der Sehnsucht. Es gibt aber noch ein viertes Kriterium, das ich kurz anfügen möchte, nämlich die Konkretisierung im Apostolat. Bei der Unterscheidung der Geister handelt es sich um eine apostolische Wahl, welche die Argumente des Glaubens bedenkt und mit den geistlichen Aktivitäten wie Gebet und geistlichen Übungen verbunden ist. Ein solches viertes Kriterium ist sehr entscheidend, selbst für einen Kartäuser oder sonst wie kontemplativ lebenden Christen. Sie alle werden ihr Leben mit Gott als einen Dienst an der Welt und am Nächsten verstehen wollen, wenn auch vielleicht auf eher verborgene und nicht gleich einsehbare Weise. Auch dieses Kriterium halte ich für sehr bedeutungsvoll. Manchmal weiß man nicht konkret, was man genau zu tun hat oder was Gott konkret von einem will. Und da kann gerade dieses vierte Kriterium einen helfen. Wo kann ich nämlich mehr anderen dienen? Wo kann ich mehr Liebe ermöglichen? Wo kann ich mehr meinen Dienst anweisen? Und in all dem ist also gerade das Apostolat immer auch ein sehr zentrales Kriterium. Also das Kriterium nach außen hin, als Dienst an der Welt und am Nächsten. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass die Unterscheidung der Geister allemal ein wichtiger Bestandteil auf dem geistlichen Weg als Wachsen in der eigenen Berufungsgeschichte ist und bleiben wird. Gerade eine Logik der existenziellen Erkenntnis, wie sie mit der Unterscheidung der Geister gegeben ist und von uns als solche eben bedacht wurde, weist dem Einzelnen den Weg, um sein Leben im Einklang mit dem Willen Gottes entschiedener zu ordnen und klarer zu erkennen, wie Gott in der Welt gedient werden kann. Was nun die Regeln zur Unterscheidung der Geister im Einzelnen bedenken, steht jedoch in einem geistlichen Prozess, der den ganzen Lebensweg des Menschen bestimmt und ständigen Wandlungen unterworfen ist. Und das wird vermutlich eher die Situation so manches Hörers oder mancher Hörerin sein, dass sie sagen, ich habe ja letztlich schon die Entscheidung meines Lebens getroffen, aber wie kann ich da wachsen und welche Regeln der Unterscheidung gelten da? Und so möchte ich ein zweites Kapitel unserer Überlegung beginnen. Ich habe es umschrieben, die Berufung aller zur Vollkommenheit. Wenn etwas durch das Zweite Vatikanum neu bestimmt wurde, dann allemal auch dieser eine Punkt, dass es nämlich gesagt hat, dass die evangelischen Räte wie Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam nicht nur ein Spezialkapitel für Ordensleute sind, sondern alle Christen haben die evangelischen Räte zu halten. Darin liegt eine größere Bedeutung, die wir im Detail zwar nicht jetzt bedenken können, denn vermutlich werden Sie fragen, wie kann ich als Verheirateter ehelos leben? Wir haben dies früher schon einmal in einem Radiobeitrag eigens bedacht. Aber ich möchte zunächst wenigstens die anderen Räte Ihnen vor Augen halten. Nämlich die evangelischen Räte sind zunächst eine Lebensweise nach dem Evangelium. Und als Lebensweise nach dem Evangelium sind sie Grundlage jedes christlichen Lebens. Denn jeder Christ hat nach dem Evangelium zu leben. Die Besinnung auf die Räte des Evangeliums ist umso dringlicher, als die kirchliche Lehre heute in den Augen vieler unglaubwürdig wird, da sie nicht verbunden ist mit der Realität der evangelischen Verfügbarkeit in Armut, Verzicht auf Macht und Ehrentitel und Selbsthingabe an den Mitmenschen. Oder was ist der Sinn des Zölibats in einer Kirche, in der man nach Ehre, Besitz und einem komfortablen bürgerlichen Leben strebt? Schon in solchen Fragen erkennen Sie, dass die evangelischen Räte als Lebensweise nach dem Evangelium letztlich doch für jeden Menschen, jeden Glaubenden von Bedeutung sein können. Bis zum Konzil wurden die Räte vor allem unter monastischem Vorzeichen interpretiert, nämlich als Mittel zur persönlichen Vollkommenheit, von der man annahm, dass sie am besten in einem Ordensleben zu verwirklichen sei. Als Hauptzweck des Räteversprechens galt der bessere Weg zur Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit sah man primär in Gottesliebe und Kontemplation und sekundär in Nächstenliebe und Aktion verwirklicht. Gegen zähen Widerspruch hat das Konzil hier korrigiert. Und gerade die diakonale und apostolische Dimension der evangelischen Räte hervorgehoben. Denn die Liebe, zu der die Räte führen, ist eine untrennbare Liebe zu Gott und dem Nächsten. Auch die evangelischen Räte nehmen teil an der Heilssorge Jesu für alle Menschen, um derentwillen er arm und gehorsam wurde bis zum Kreuz. Somit sind die Räte nicht nur ein Weg zur persönlichen Vollkommenheit, sondern ein Charisma in der Berufung für andere, eine Gabe zum Dienst an der ganzen Welt und an allen Menschen. Dies hat Karl Rahner in einem sehr schönen Aufsatz ein wenig konkretisiert unter dem Vorzeichen der Entsagung. Denn der Christ ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Kirche ist die quasi sakramentale Greifbarkeit der eschatologischen Gegenwart des göttlichen Heils in der Welt. Sakramental haben wir die Entsagung vollzogen in der Taufe, aber auch in der Eucharistie. In der Taufe, weil wir dieser Welt abgesagt haben und dem Pomp des Teufels. Und in der Eucharistie, weil unser tägliches Brot das wahre Brot ist, das uns Leben in Fülle schenkt. Existenziell vollziehen wir die Entsagung gerade in einem Lebensvollzug der Entsagung. Das Leben nach dem Evangelium oder wie wir sagen können nach den evangelischen Räten ist die dauernde Lebensform der Kirche, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so ist es ja für jeden Christen ausgemacht. Unsere Heimat ist im Himmel, wie Paulus sagt. In ihrer endzeitlichen Ausrichtung bilden die evangelischen Räte ein unaufgehbares Wesensmoment der Kirche, die greifbar und öffentlich darstellen muss, woraus sie lebt, nämlich die göttliche Liebe, die die Welt auf ihre endgültige Vollendung hin transzendiert. Und wie die Räte heute in den Orden zuweilen diskret gelebt werden, verschleiert geradezu ihren Sinn. Somit ist zu fragen, auf welche Weise die evangelischen Räte künftig noch entschiedener zur Grundform jeder christlichen Existenz werden können. Zunächst ist da der Begriff vom Stand der Vollkommenheit zu korrigieren. Dieser Begriff entstand durch Unterscheidung von zwei Ständen in der Kirche, einem Vollkommenen, nämlich in dem Orden, und einem Unvollkommenen, wie es die Laien leben. Die Botschaft Jesu ist aber jedem Menschen zugesprochen. Deshalb richten sich die Predigten und Katechesen der Kirchenväter an alle Christen, ohne besondere Standesspiritualitäten hervorzuheben. Aufgrund der Taufe ist jeder Christ dazu verpflichtet, den Weg der Heiligkeit zu gehen und die Vollkommenheit anzustreben. Aber nicht nur die Taufe, auch der Name des Christen verpflichtet. Der Christ soll sein, was sein Name besagt. Er darf nicht nur Christ genannt werden, sondern muss es in Wirklichkeit sein. Ferner fällt auf, dass die Kirchenväter eigens betonen, dass jeder Christ zum Martyrium berufen ist. Und die Märtyrer waren ja de facto meist Laien und entstammten keinem besonderen geistlichen Stand. Was den Alltag des Glaubens angeht, so deuten die Kirchenväter die Berufung des Christen nicht primär von der Erfüllung der evangelischen Räte her, sondern eher aus den Geboten der vollkommenen Gottes- und Nächstenliebe. Und die Grundinhalte christlichen Lebens sind uns im Herrengebet und in Seligpreisungen ausgesagt. Schon mit diesen kleinen Hinweisen zeigt sich, dass unter evangelischer Rat etwas viel Umfassenderes zu verstehen ist. Und in diesem Sinn prägen evangelische Räte jedes christliche Leben. Auch sind die beiden Wege der Gebote und der Räte nicht so voneinander zu scheiden, dass der zweite Weg, nämlich der Weg der Räte, der vollkommenere ist. Das drückt sich konkret aus auch in Lumen Gentium 41. Es gibt nur eine einzige Berufung, der alle Glaubenden zu entsprechen haben. Und die Aussagen, die im Alten Bund die Besonderheit des Kultes und seiner Diener bezeichneten, wie heiliges Priestertum, priesterliches Königtum, geistiger Tempel, werden dann im Neuen Testament auf die ganze Kirche übertragen, in der alle Glieder durch den Ruf Jesus aus der Welt ausgesondert und zu einem priesterlichen, besonderen Volk geformt sind. Vor der Berufung in einen besonderen Stand gibt es also eine gewisse Verbindlichkeit der Räte qua Taufe und Teilnahme an der Kirche. Jeder Christ ist von Gott berufen, ein Leben zu führen, das der Taufe und der Freiheit der Kinder Gottes entspricht. Darin sind sich alle im Glauben gleich. Die evangelischen Räte nun bleiben der Nachfolge im Leben eines jeden Christen zugeordnet, nämlich der ungeteilten Liebe, zu der alle Glaubenden berufen sind. Tragfähige Begründung dann für die evangelischen Räte sind dann nicht mehr bloß Einzelerfordernisse, wie wenn man sagt, ja, der Priester lebt zölibatär, weil er mehr für die anderen sich dann einsetzen kann, sondern die einzige Begründung für ein Leben nach den evangelischen Räten wird letztlich immer die in ihnen zum Ausdruck kommende Übereignung der Person an Gott und seinen Dienst sein. Und gerade eine solche Übereignung betrifft in gleicher Weise jedes christliche Leben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in diesen kurzen Ausführungen sehen Sie, dass also das, was wir zunächst bedacht haben, unter der Berufung als Lebensprojekt des Christen, seine konkrete Gestalt findet in einem Leben nach dem Evangelium, wie es zum Beispiel die drei evangelischen Räte vorzeichnen. Aber vorgezeichnet ist es auch im Herrengebet, in den Seligpreisungen, in der Taufe oder in meinem Namen als Christ. Ich möchte noch ein letztes Kapitel mit Ihnen kurz ansprechen, nämlich auch dies haben wir kurz bedacht, aber ich möchte es noch einmal ein wenig konkretisieren auf dem Hintergrund unseres Themas, nämlich die Erfahrung der Arkadia. Arkadia ist ein schwer zu übersetzendes Wort. Am besten könnte man sagen, entschuldigen Sie das Wort, einfach Nullbock. Arkadia meint, dass einer vielleicht gerne Christ ist und gerne seine Berufung ergreift, aber er lässt nach, er verbürgerlicht, ja, er wird sozusagen ein Kirchensteuerchrist. Das große Problem geistlichen Lebens besteht nicht so sehr im Übertreten der 10 Gebote oder in der Wirksamkeit der Laster, durch die man schuldig wird, sondern vermutlich in einem viel alltäglicheren Sinn. Was dies konkret meint, möchte ich gerade an der Erfahrung der Arkadia verdeutlichen. In jedem Leben eines Glaubenden gibt es die Gefahr eines spektakulären Scheiterns im Spießbürgertum, in dem das eigene Leben und Glauben vor lauter Gewöhnlichkeit einfach versandet. Die Bedrohung der eigenen Identität, die rein von außen betrachtet zunächst jenseits der Unterscheidung von moralisch und unmoralisch zu liegen scheint, liegt für einen Glaubenden darin, dass er vor dem eigenen Leben kapituliert und nicht mehr in und mit dem Leben wachsen will. Irgendwann läuft das Leben gleichsam von selber. Und wir lassen es auch laufen. Dann stellen wir uns nicht mehr den Anforderungen unseres Lebensalltags. Wir haben es gleichsam aufgegeben, uns noch zu bemühen. Genau bei dieser Erfahrung sprechen die Väter vom Laster der Arkadia. Sie wird von den Mönchsvätern als das gefährlichste aller Laster angesehen. Denn die Gefährlichkeit der Arkadia liegt darin, dass sie sich wie ein Geschwür im geistlichen Leben ausbreitet und den Einzelnen von seinem Weg abbringt, indem er die Dinge seines Lebens nicht mehr so ernst und genau nimmt. Vermutlich hören Sie in diesem Augenblick schon viel Aktuelles, denn Gleiches gilt auch für eine Kirche. Auch sie kann arkadiös werden, denn was man vielleicht in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts noch den Gläubigen sozusagen eingetrichtert hat, wie genau sie es mit der Kommunion und der regelmäßigen Beichte zu halten haben oder auch andere Gebote der Kirche, all dies scheint heute nicht mehr so wichtig zu sein. Die Väter würden es nennen, es ist ein Phänomen der Arkadia. Oder wir können in der Kirche vieles tun, sogar einen synodalen Weg beginnen, aber es bleibt äußerer Betrieb. Das Eigentliche kann auf der Strecke bleiben. Und es ist auffällig, dass Thomas von Aquin die Arkadia für die größte Sünde eines Menschen hält. Nicht Mord, Ehebruch und Glaubensabfall, sondern die schleichende Unlust und das nicht bemerkte Abgleiten in die Gewöhnlichkeit des Lebens, sie führen den Menschen vielleicht am weitesten von Gott weg. Die Begründung liegt vermutlich darin, dass wir sagen können, ja, wenn einer einen anderen ermordet oder die Ehe bricht, hat er immer noch einmal die Chance, nochmal neu aufzubrechen Reue zu tun, umzukehren oder sich zu versöhnen. Ganz anders ein Mensch, der Arkadia verfallen ist. Er wird solches nicht mehr unternehmen. Was ist aber weiter mit dem Laster der Arkadia genauer gemeint? Schon Kassian bereitete es Schwierigkeiten, den Begriff der Arkadia überhaupt zu übersetzen. Meint sie doch Ekel, Langeweile, Trägheit, Mutlosigkeit, Mattigkeit, Widerwillen, Schwermut, Überdruss, Herzensangst? Sie kann auch gemischt sein mit Zornmut und Begehren, aber es ist letztlich immer eine Erschlaffung der Seele und eine innere Unzufriedenheit, die sich im Überdruss äußert. Aber die Arkadia ist immer ein komplexes Gebilde. Viele Gedanken kommen da zusammen, viele Erfahrungen. Und sie enthält vermutlich ganz unterschiedliche Dinge und Prozesse unseres Lebens, die sie zusammennimmt, aber eben als Lustlosigkeit. Alles Vorhandene ist einem arkadiösen Menschen verhasst und alles Nicht-Vorhandene begehrenswert. Die Arkadia versteckt sich und führt zu allen möglichen Ausflüchten, die eine große Unruhe und innere Unrast mit sich bringen. Also, man will vielleicht noch einmal eine Reise tun oder nochmal 30-tägige Exerzitien unternehmen oder nochmal ein geistliches Buch lesen. Aber das ist alles nur noch Betrieb. Es kommt nicht mehr aus der Tiefe des Herzens. Die Unrast zeigt sich auch in dem, was wir heute gemeinhin als Burnout zeigen. Es ist ja letztlich, so scheint es wenigstens ehrenvoll, wenn man sich einsetzt bis zum Letzten. Aber es ist ein geschäftiger, nimmermüder Aktivismus. Wie auch für eine Kirche gilt, dass sie ständig etwas tun will, aber sie tut nicht das eine Notwendige. Ebenso kann die Arkadia sich zu einer Lebenshaltung wandeln. Es handelt sich dann um die Verzweiflung der Schwachheit, nämlich um Minderwertigkeitsgefühle. Man will nicht so groß sein, wie man wirklich ist. Oder man lehnt den Reifungsprozess des eigenen Lebens ab, durch Werdescheu und Werdeangst. Werdescheu, nicht so groß sein zu wollen, wie man wirklich ist, und Werdeangst, dass man sich sogar dafür fürchtet. Der in Arkadia befangene Mensch hat weder den Mut noch den Willen, so groß zu sein, wie er wirklich ist. Er möchte lieber weniger groß sein, um sich so der Verpflichtung der eigenen Größe und des eigenen Talentes zu entziehen. Er vergräbt sein Talent und nennt das vielleicht noch Demut. Vor allen Dingen akzeptiert er nicht sein eigenes Dasein. Er lebt in psychischer Regression, was zu einer trägen Bequemlichkeit führen kann. Schließlich ist zu bedenken, dass jede Sünde letztlich arkadiös ist. Nämlich immer, wenn die Gespanntheit unseres Lebens nachlässt, werden wir eine Sünde begehen. Insofern ist eigentlich die Arkadia ein ganz umfassendes, ja, sie ist die Grundgefahr jedes geistlichen Lebens und damit auch jeder Berufungsgeschichte. So könnten wir sagen, all das, was wir in dieser Stunde bedacht haben, lässt unsere Berufung auch in der Fastenzeit noch einmal neu bedenken, dass wir uns fragen, wie finden wir zur Berufung eines geistlichen Lebensstiles. Das Geschenk der Berufung ist alles andere als nur eine Berufs- und Standeswahl, haben wir gesehen, sondern sie ist letztlich etwas, was unsere Glaubensgeschichte auf den Punkt bringt. Jede Glaubensgeschichte will ja transparent werden in unserer Lebensgeschichte. Leben und Glauben, sie durchdringen sich. Und deshalb wird auch nur der ein gläubiger Mensch sein, der bereit ist, sein Leben anzunehmen und es in eine konkrete und zugleich absolute Gestalt zu bringen, wie es im Treffen einer Lebensentscheidung geschieht. Aber in ihr entscheidet sich der Mensch letztlich nicht zu etwas, sondern zu Gott, aber eben auch zu sich selber. Denn in der Lebensentscheidung verdichtet sich sein Selbstverständnis zur Grundaussage über sein Leben und dessen konkrete Sinngestalt. So kann jede Berufung zum Darstellungsmedium von Endgültigkeit werden. Allemal, das ist ein hoher Anspruch, aber dennoch, wir sind auch Herr unserer eigenen Lebensgeschichte. Unser Leben ist nicht bloß eine Sache von Rezepten und einfachen Ratschlägen. Viel wichtiger für unser Leben ist, dass wir zur Innerlichkeit finden, zum Urgrund unseres eigenen Daseins. So dürfen wir uns in der Lebensgestaltung nicht nur von den sogenannten Fakten und Zufälligkeiten führen lassen, sondern wir werden immer tiefer fragen noch, was herauszuhören ist aus dem, was uns passiert. Dass der Mensch zu einer solchen Reife kommt, entscheidet sich daran, ob er zum Eigentlichen seines Wesens vordringt und innerlich wächst. Ein solcher Reifungsprozess geht dann auf eine eher unmerkliche Weise vor sich. Dabei bedarf es weniger einer äußeren Belehrung als einer Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit zu sich selbst. Dies alles wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, und ich wünsche es Ihnen besonders in der Fastenzeit, dass Sie ein wenig Zeit finden, um nochmal bei sich einzukehren, zu fragen, was ist die Berufung meines Lebens? Wie habe ich das, was ich von Gott erkannt und im Evangelium gehört habe, auch in den Alltäglichkeiten meines Lebens umzusetzen? Wie könnte ich es mehr konkretisieren und darin den anderen mehr dienen? Und wenn Sie sich solchen Fragen stellen, werden Sie auch an Ostern die Freude erfahren, die jeder Lebensentscheidung und Berufungsgeschichte verheißen ist, nämlich Leben in Fülle, ja, das Leben in Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Ihnen nun noch einen guten weiteren Tag.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, Pater Professor Dr. Michael Schneider, für den Weg, den Sie aufgezeigt haben, das Wachsen mit der eigenen Berufung. Den Weg, den wir gehen können, jetzt in diesen Tagen und in der Zeit bis Ostern in dieser Fastenzeit.